Und DLs werden auch total underused. Es muss mehr Definition Lists geben.
Genau. Das ist lustig, weil in der Aria Group gibt's immer Leute, die sagen, ne, bitte nie benutzen.
Echt?
Okay. Wirklich?
Genau. Ja.
Ich habe jetzt gerade einen Use Case für so eine Definition List gesehen im Online-Shop-Kontext, und zwar im Warenkorb.
Ja, wir haben einen Aria Disabled Button trotzdem fokussiert, ja, das stimmt.
Ja. Daniela, hast du Horror-Stories von Aria Disabled?
Es ist überraschend präsent aktuell.
Revision 713. Wir sind heute zu viert, denn es ist wieder Aria Glücksradzeit. Und das bedeutet, wir haben ganz viele Gäste am Start. Da hätten wir zum einen die Daniela. Hallo Daniela.
Hallo, freut mich wieder dabei zu sein.
Ja, wir freuen uns, dass du dabei bist. Dann haben wir den Pavel. Hallo Pavel.
Hallo, freut mich wieder hier zu sein.
Wir freuen uns auch. Und dann haben wir den Peter. Hallo Peter.
Hallo, schön wieder da zu sein.
Genau, nicht der Podcast-Peter, der aus dem Team, sondern Peter Krautsberger. Genau, und der Marco, der auch sonst dabei ist, der lässt sich entschuldigen, der hat das heute nicht gepackt. Genau, Vorstellungsrunde brauchen wir, glaube ich, nicht machen, haben wir ja schon die letzten Male gemacht. Wenn ihr mehr über die Anwesenden erfahren wollt, dann hört doch in die alten Folgen rein. Genau, und was wir jetzt machen werden, ist Glücksrad spielen, wie der Titel das auch schon verrät, aber eben beschränkt auf Aria-Attribute und Aria-Roles, also quasi rund um das Thema Accessibility sich drehend. Genau, und da haben wir ja auf workingdraft.de/Glücksrad haben wir unser Glücksrad oder unseren Zufallsgenerator, der aus MDN-Daten zufällig irgendwelche Dinge herausschmeißt, raussucht. Und ja, wer möchte denn starten? Willst du starten, Daniela?
Ja, ich werde das gleich mal ausprobieren.
Ja.
So, Zufallsgenerator aktivieren.
Mhm.
Aria Section Head Role.
Genau, genau. Kenne ich überhaupt nicht, habe ich keine Ahnung von. Section Head Role, ich würde jetzt mal ganz einfach so vermuten, dass das vielleicht ist, wenn du ein Header-Element in eine Section hinein verschachtelst, dann würde die diesen Role vielleicht kriegen?
Es ist tatsächlich eine der bösen Rollen, die man nicht benutzen darf, weil sie Abstract Roles sind. Also
aha,
diese Rollen, die nur existieren, damit wir eine schöne Datenstruktur haben. Alles stammt von der Role-Role-Type ab und dann gibt es die Abstract Roles und dann gibt es die, die man wirklich benutzen darf.
Mhm, okay, aber so richtig verstanden habe ich das noch nicht. Also es ist quasi spezifiziert, aber irgendwie nur der Form halber und nutzen sollte man das nicht.
Genau, das ist einfach die Ontologie, der Ontologie-Gedanke. Ne? Das ist sozusagen die Mutterrolle von der, also die, oder wie sagt man, die Vorfahren, wie sagt man denn? Ja, Parent Role heißt es im Englischen. Mhm. Von der sich dann quasi alles, was so am Anfang von was steht. Ne? Also Headings einerseits, also sehr konkret, aber dann eben auch so etwas wie ein Column Header oder ein Row Header, aber eben auch ein Tab für ein Tab Panel. Also alles, was quasi den Kopf von irgendetwas bildet. Okay. Und das ist letztlich einfach nur, damit man so eine schöne Datenstruktur hat in der Ontologie der Rollen, sind diese Dinger da.
Aber, also genau, verwenden soll man das nicht. Dies ist ja auch nicht irgendwie implizit irgendwo drauf gesetzt, ne? Das ist so
die wird auch nirgendwo, es gibt kein Element, das die hat oder sowas, sondern das ist einfach nur für die interne Logik von Aria und von den Implementierungen, damit dann eben es einfacher wird, vermute ich mal, das dann auf die Accessibility APIs auf der Betriebssystemebene zu mappen, weil halt alles sozusagen da auch analog wahrscheinlich Strukturen hat.
Ja.
Aber das ist so alt, dass ich das ehrlich gesagt nicht wirklich, da die Ursprünge nicht gut kenne.
Mhm. Ja,
das könnte auch einfach nur so ein Purismus sein. Wir wollen, dass es eine schöne Ontologie ist. Mhm. Oben die oberabstrakteste Rolle und dann alles ist schön brav vererbt. Ich weiß es nicht.
Naja, bei HTML-Elementen ist es ja auch so.
Ja, und so ist ja dann auch gut, dass es uns noch nicht untergekommen ist, dass es nicht jemand tatsächlich wo benutzt hat.
Oh ja.
Was würde denn passieren, wenn man das benutzt? Also würde da überhaupt irgendwas passieren? Das
ist eine gute Frage. Da müsste man, da müssten wir mal austesten,
ne? Ja.
Ja.
Das macht es aber ein bisschen schwieriger, da einzusteigen. Also wenn man zuerst über ARIA liest, und das habe ich selber erlebt, dann sieht man in Quellen, die das nicht so gut aussortiert haben, plötzlich so viele Rollen auf einmal. Und man seid ganz überrascht, woher die ganze kommen. Und nur dann kommt man dazu, das zu lesen, dass welche abstrakte Rollen gibt, die nur zum Einordnung von den eigentlichen Rollen, die wir verwenden sollen, dienen. Und als jemand, der das irgendwann von Anfang lernen musste, kann ich nur sagen, es hat mich ein bisschen verwirrt am Anfang. Aber ich verstehe schon, dass es nötig ist, damit das Ganze strukturell auch sich aufhält.
Ja.
Und laut Spec soll es zumindest nirgendswohin gemappt werden. Also in der Spezifikation steht dann für die Abstract Roles, dass der User Agent bitte nichts macht damit. Also nichts auf Accessibility APIs mappt, sondern die einfach behandelt, als ob sie nicht da sind.
Okay. Na, ich habe jetzt mal ganz
schnell. Wahrscheinlich nicht der Entwickler davon abhält, es zu benutzen.
Ja. Ja, eigentlich könnte man mal ein paar Entwickler irgendwie auf den Arm nehmen und so, nimm das mal. Ich habe jetzt mal einen Codepen gemacht und diese Rolle vergeben und da kann ich das auf jeden Fall den ARIA-Attributen auch sehen. Also es wird jetzt nicht irgendwie verschluckt oder so. Also im Accessibility-Inspektor.
Die ist besonders gemein, weil ich zuerst dachte, wir reden, mein Gehirn direkt zur Section-Header-Role sprang, was eine relativ junge Rolle ist.
Ach so, ja.
Aber das haben wir ja nicht, deswegen muss ich nicht darüber reden.
Ja. Nee, okay, warte mal. Ja, ich habe das auch tatsächlich. Ich habe auch dann einfach das Section Header habe ich eben aus Versehen eingegeben. Aber Section Head ist auch im Accessibility Inspektor zu sehen. Naja, okay. Na gut, wieder haben wir wieder was dazugelernt. So. Willst du jetzt nochmal gucken, ob es geht, Daniela?
Ja, gerne. So, Zufallsgenerator aktivieren.
Ja, das geht.
Perfekt. Ich sehe Menu-Item-Checkbox-Role.
Ist mir auch komplett unbekannt. Ist wahrscheinlich auch so ein Special-Interest-Ding.
Ist das nicht etwas für Web-Apps? Also wo man schon wirklich Web-Apps, die sich an native Apps annähern sollten, nachmacht. Also ich stelle mir vor, es gäbe eine App, die hat mehrere Menüs, also so wie wir das kennen. Auf Windows ist das normalerweise Datei, Bearbeiten, Ansicht, Werkzeuge, Optionen, was auch immer, die Menübars. Und manchmal gibt's in diese Menüs schon irgendwelche Optionen, die sofort ein- und ausgeschaltet sein können. So Quick Settings. Und ich stelle mir vor, das könnte dafür sein, also ein Checkbox. Das ist eine Menüoption, die sofort einen Status bekommen kann. Entweder ist das angehackert oder nicht.
Klingt auf jeden Fall plausibel, ja.
Ja, würde ich auch sagen.
Man findet das auch in den APG, also in den Authoring Practices Guides von der Y ARIA. In dem Menü-Beispiel, wenn man dann so einen schönen Texteditor sich, dieses Beispiel mit einem Texteditor, wo man dann Font-Settings hat und Style-Color und sowas. Und dann gibt's auch irgendwo, glaube ich, ein Beispiel mit einer Checkbox.
Apropos Web-Apps, Ich müsste nur kurz an die Seite erwähnen. Texteditoren sind am meisten die Beispiele, die für Web-Apps gegeben sind, als eigentlich, ich glaube, so erste Implementers wären dann wahrscheinlich Google Docs oder Office oder sonst welche Umgebungen für Dokumente bearbeiten im Web. Aber meine erste Exposition auf mit ARIA gebaute Web-Apps war tatsächlich eine Plattform für Online-Spielen, für Brettspiele und Kartenspiele für blinde Menschen. Die heißt Quentin C's Playroom. Und Quentin C ist der Hersteller dieser Plattform und da geht es um typische Brett- und Kartenspiele wie Uno, wie Monopoly und so weiter. Schachspiel gibt's auch. Und er hat sich das tatsächlich so gedacht. Auf Windows hatte er schon eine native Windows-App mit, weiß ich nicht, WinForms oder was auch immer. Und er wollte das Gleiche im Browser erstellen. Also die gleiche Struktur mit Menüs, damit wir mal mit den Pfeiltasten direkt zwischen den Karten oder Felder an Bord gehen kann. Und da kann ich mir auch vorstellen, es gibt so ein paar Optionen, die irgendwie sofort ein- und ausgecheckt sein können für den Spiel. Man kann den Spieltisch sperren und so weiter. Also das ist schon... Ich bewundere Menschen, wie kreativ sie sind mit ARIA. Also es sind so schon typische Beispiele gegeben, aber die Schönheit von Standards ist, du kannst die einfach nehmen und für deine eigenen Projekte verwenden, um Werkzeuge zu bauen, die von denen man nicht geträumt hat, dass es die gibt oder dass es sie geben würde oder dass man jemand sie braucht. Und ich mag immer mir so Beispiele von Sachen anschauen, die, wo jemand gedacht hat, ja, hier wird diese Komponente gut passen oder diese ARIA-Rolle und so weiter. Jetzt natürlich mit Vibe-Coding sind Menschen besonders kreativ mit so Sachen, wenn sie natürlich wissen, was man tut, aber früher hat es schon auch solche Beispiele gegeben.
Ja, das ist immer schön. Cool, ich habe die Seite auf jeden Fall gefunden. Da gibt es sogar eine deutsche Version von mittlerweile. Ja.
Die ist nicht besonders grafisch attraktiv, das habe ich schon mehrmals gehört. Der Entwickler selber ist blind und ich glaube, das ist ein Hobbyprojekt. Das heißt, es gibt nicht wirklich viel Ressourcen für grafische Aufbereitung, aber wir haben jede Menge Spaß damit.
Ja, nö, ist auch okay. Also finde ich voll in Ordnung.
Die muss auf jeden Fall in die Shownotes.
Ja, genau, ich habe die hier. Die Links aus allen Tabs, die ziehe ich mir danach raus und dann kommen die in die Shownotes rein. Prima. Dann würde ich sagen...
Ich habe übrigens kurz nachgeschaut. In dem APG-Beispiel ist es dann der Bold und die Italic-Stelle im Editor sind als Checkboxes gemacht.
Wäre das nicht besser als Taste mit Pressed? Das überlege ich mir nur jetzt.
Weil
Das ist etwas Transitives. Also... Ich markiere Text, ich drücke die Taste, es ist getan und dann ist es weg. Ich kann woanders mit meinem Text gehen, mit meinem Cursor.
Ja, und ich hoffe in so oder so, dass niemand mehr eine Checkbox selber schreibt. Ich glaube, das sollte nicht mehr nötig sein.
Ah, doch, das gibt's leider noch zu oft. Okay, dann Pavel, willst du mal drücken?
Gerne, ich schaue nur kurz, ob er... ARIA disabled. Meine erste Gedanke, don't disable form controls von Adrian Rosselli. Gibt's so einen
Artikel? Hatten wir das nicht letztes Mal schon?
Ich überlege. Also,
Entschuldige, dass ich dich unterbreche, Babbel.
Na, das ist kein Problem. Man kann den Überblick schnell verlieren. Ich weiß auch nicht. Ich würde wahrscheinlich auch die gleiche Geschichten erzählen.
Ich glaube, wir hatten über die Submit-Knöpfe oder so gesprochen haben, oder? Wenn man die das damit versieht und man sie trotzdem benutzen kann, also so ein bisschen wie das hier der Zencaster macht, ne?
Ja.
Der hat ja irgendwelche Sachen disabled oder naja.
Ja, wir haben einen ARIA disabled Button trotzdem fokussiert, ja, das stimmt.
Ja.
Mit Tab. Ja. Aber kann ich nur wiederholen.
Ja. Nee, haben wir auch tatsächlich in der 707 gehabt. Beim letzten Glücksrad hatten wir das. War das Thema. Nö, dann drück doch einfach nochmal.
Okay.
Aber stopp, beim letzten Mal war Daniela nicht dabei.
Ja.
Daniela, hast du Horror-Stories von ARIA disabled?
Es ist überraschend präsent aktuell, weil wir in der Arbeit gerade mehrere Komponenten haben, wo diskutiert wird, ob es Sinn macht, das zu benutzen. Also einerseits wäre es ein Button, der, wenn er geklickt wird, einen Loading State bekommt, wo sich also der Button-Text ändert und es kommt noch so ein Spinner dazu und am Schluss hat er einen Success- oder Fail-State. Ob es da natürlich Sinn macht, ARIA Disabled zu benutzen auf dem Button, dass der Fokus halt dort bleibt. Und das zweite Szenario war ein selbstgebauter Date-Picker, wenn dann die Kalenderansicht ist, ob dann einzelne Tage, die gerade nicht verfügbar sind, ob die dann ARIA Disabled sein sollen oder anders disabled, sodass sie gar nicht vorgelesen werden, was irgendwie für die User Experience mehr Sinn macht. Und wir sind noch zu keiner Entscheidung gekommen. Also falls ihr irgendeinen Input habt, gerne.
Ja, spannende Frage. Wie würdest du das denn haben wollen, Pavel? Bei so einem Kalender zum Beispiel.
Ja, ich würde das gerne trotzdem beibehalten, dass sie angesagt werden. Vielleicht sogar besser, es muss nicht disabled sein, sondern es kann ein Grund angegeben werden. Ich weiß nicht, für was der Datepicker gebaut ist, aber ich würde das kontextualisieren und sagen, 10. Mai nicht verfügbar oder verbucht oder also irgendwie einen Custom-Wert dazu geben, damit ich weiß, okay, das ist auf den Kontext bezogen. Es ist an dem Tag möglich, irgendwie die Auswahl zu treffen, an den anderen nicht wirklich. Ist es wirklich, also es ist nicht nur, ja, es haut nicht hin, es funktioniert nicht, sondern ich weiß warum.
Ja, verstehe. Ich habe mir auch gedacht, dass es eben vielleicht die User Experience netter machen könnte, wenn man die Kontextinfo hat. Gleichzeitig war halt die Frage, wenn ich jetzt sehr viele Tage habe, die dann nicht verfügbar sind, ob das dann unnötige Tab-Stops sind, wo ich vielleicht Keyboard-Nutzende irgendwie aufhalte, obwohl sie ja gar nicht damit interagieren können. Also eine sehr spannende Frage auf jeden Fall.
Wie ist das gebaut? Ist das ein Raster oder ist das
Ja, die Tage selber sind dann ein Grid. Also es folgt ziemlich nah dem Pattern, was auf der ARIA-Pattern-Seite empfohlen wird, ist nur dann in dem Grid ist dann eben eine Tabelle und dann sind es, glaube ich, einzelne Buttons pro Tag.
Warum sind die alle mit Tab fokussierbar? Weil du hast gemeint, mit Pfeiltasten geht das?
Genau. Ja, es ist die Navigation ist mit dem Pfeiltasten, nicht mit Tab. Also zwischen Tab wechsle ich zwischen vorherigem Monat, nächstes Monat und aktueller Tag. Und die Tage navigiere ich dann mit dem Pfeiltasten. Aber selbst da ist die Frage, will ich alle durchnavigieren? Ah, Entschuldigung.
Na, deswegen habe ich gefragt. Na, ich glaube, das ist für mich wäre das schon okay, weil ich weiß dann, also es springt nicht. Mein erster Gedanke wäre, wenn irgendwas übersprungen wird in so einen Grid, dass irgendwas nicht richtig programmiert ist. Also irgendwie aus irgendeinem Grund geht das von 1. bis, ja, direkt auf den 5. Und ich weiß jetzt nicht, gibt's da eine komische Tastaturlogik, dass die Pfeiltasten wie Page Up und Page Down quasi um ein paar Positionen springen? Oder was ist da passiert? Also ich glaube, es ist in so einem Fall besser zu kommunizieren, dieser Tag steht hier und er ist erreichbar, aber er ist nicht zu auswählen.
Ah ja, ja, danke für den Input. Das werde ich auf jeden Fall mal mit in die Diskussion bringen.
Sehr gerne.
Cool. Ja, da war das doch gut, dass wir das nochmal hier bekommen haben. Willst du klicken, Peter?
Gerne, ja. Aktivieren. Oh, das ist ja einfach.
Ja.
Roll wir haben Radio. Die Radio Roll.
No.
Das ist das, was man denkt, dass es ist.
Ja, und sollte auch idealerweise am besten nur auf echten Radio-Inputs sitzen und man sollte die genauso wenig wie Checkboxen nachbauen, ne?
Ja, auch etwas, wo ich denke, das sollte man heute nicht mehr brauchen. Aber wenn man es schon meint, brauchen zu müssen, dann ist das die richtige Rolle.
Ja, ich gucke mal rein, ob da noch irgendwas.
Und dann sieht man auch schön, selbst wenn man nur bei MDN schaut, wie viel Arbeit man sich da machen darf.
Ja.
Und dann überlegt man sich das vielleicht nochmal.
Eine Frage. Wie steht ihr als EntwicklerInnen zu Radio-Buttons, je nachdem, welche man auswählt, die zusätzliche Felder aufpoppen oder erwähnen oder ausklappen? Was ich gesehen habe, und ich habe das sogar heute in einem Designsystem gesehen, das von einer Stadt implementiert wird. Es gibt so eine Pattern, wo man wählt irgendwas aus und abhängig davon, welche Auswahl ich getroffen habe, also Option 1, 2, 3, es kommen neue Felder dazu. Und die Felder sind zwischen den beiden Options in DOM reingequetscht. Also am Anfang habe ich Option 1, 2, 3, ist eh klar, ich kann die alle durchnavigieren und die sind in dieser Reihenfolge ausgegeben. Wenn ich Option 1 auswähle, ändert sich das Gesamte und ich habe Option 1, Eingabefeld, Checkbox, Taste, Hilfetext, Option 2, Option 3. Das ist bei kurzen Formularen meiner Ansicht nach noch aushaltbar, weil ich kann mich noch orientieren, aber ich habe das schon einmal gesehen, wo ich zwischen beiden Radio-Optionen die Hälfte des Formulars bekommen habe. Und das war schon für mich ein bisschen verwirrend, weil ich switch dann zwischen den Browse-Modus, also virtuellen Modus und Fokus- oder Formularmodus des Screenreaders und da bis ich am Ende von den neuen Feldern gekommen bin, weiß ich nicht mehr, dass ich früher eine Option hatte und ich bin verwirrt, wo sind die anderen Optionen weggegangen? Meinungen dazu?
Ja, bei Radio ist ja wahrscheinlich auch noch das Problem, dass wenn du ein Radio fokussierst, ist ja automatisch schon sozusagen aktiv und dann, ich weiß nicht, wie das mit dem mit hier der Focus Group, also Navigation dann funktioniert, ob das dann noch klappt, aber wahrscheinlich klappt das immer noch. Also, ne,
man das kann klappt, das Problem ist nur dann der DOM, also wenn ich das mit Pfeiltasten mit dem Screen wieder mir anschaue, dann sehe ich alle Elemente in der Reihenfolge des DOMs. Wenn das in DOM zwischen den beiden Optionen reinkommt, weil es neu ist und es ist direkt darunter, dann finde ich es schnell zwar und es ist auch kontextbezogen, weil ich sehe auch ziemlich schnell, was da neu gekommen ist. Aber wenn das wirklich lang ist und das sind mehrere Felder, dann kann man schnell den Überblick verlieren. Mit Tastatur, das geht eh gut, weil ich wähle eine Option und ich bleibe bei dem Radio, bei der Radio Group, bei dem Field Set. Mhm. Ich kann man immer noch ansteuern, ist alles gut. Mit Tab gehe ich zum nächsten Felder. Ja. Aber mit Screenreader, wenn ich das sequenziell anschaue, dann ist das wieder auseinander.
Es gab, GC läuft eigentlich immer noch schon vor 5 Jahren, wie ich jetzt feststelle, eine sehr lange Diskussion in dem Issue Tracker von Aria. Ein sehr schönes Beispiel, wie man eine tiefe Diskussion anstoßen kann, wenn man von außen kommt. Da haben nämlich Leute von gov.uk gefragt, sollten wir nicht Aria Expanded erlauben, um genau dieses Szenario besser vermitteln zu können. Also auf Radio und auf Checkboxen, also Checkbox Row. Und da gab es dann auch Feedback, insbesondere von Blinden, Nutzern in dem Fall. Auch der Marco zum Beispiel, der Marco Zehe hat kommentiert und natürlich ein paar Leute, die in der Aria Working Group sind. Also da ist viel, was man zu dem Pattern nachlesen kann. Rausgekommen ist bisher nichts dabei, um das vorwegzunehmen, die Antiklimax, aber ging hin und her, ne? Weil wenn man dann sowas wie Aria Expanded hat, dann wird es auf einmal sehr noisy, wenn die ganze Zeit immer Expanded getoggelt wird. Und das war so ein Punkt. Und wenn es vom Kontext her klar ist, dann, also da war so das einfachste Beispiel war halt einfach die E-Mail als Kontaktmöglichkeit. Also ich glaube, das ursprüngliche Beispiel waren halt so, wie möchten Sie kontaktiert werden? Und dann hat man halt E-Mail, Phone, Text Message. Und wenn man dann halt das eine von denen auswählt, dann ploppt halt ein Input ein, um einzutragen, die E-Mail, das Telefon oder halt einfach irgendeinen Text. Und das war so der Anlass und das war ist ganz ganz spannend, das zu lesen. Also ich glaube, es gibt für gibt viele Perspektiven da, leider.
Wäre das nicht eine Aufgabe für Aria Controls? Vielleicht.
Aria Controls, das keiner mag. Es ist
ja, also ich versuche jetzt gerade wirklich User Stories für diesen Attribut zu finden.
Müssen wir Haydens Post verlinken?
Ja.
Der immer noch gilt.
Auf jeden Fall.
Frage an den Chef, dürfen wir solche Wörter im Podcast sagen?
Ja. Der Ticket bei NVDA ist immer noch offen mit Aria Controls. Wenn jemand das entwickeln möchte.
Du meinst, Aria Controls ist Poop?
Genau, ja. Sehr alt, aber immer noch sehr gut, leider.
Ja.
Genau, aber vielleicht können wir da auch noch mal kurz so abschweifen. Weshalb ist denn Aria Controls so generell so schlecht supported? Also, es klingt ja irgendwie nach einem plausiblen Konstrukt, so mit dem man ja irgendwie so Beziehungen zueinander auch ganz gut beschreiben kann. Ist aber irgendwie doof. Anscheinend.
Also ich habe immer in Erinnerung, oder bei mir im Hirn springt immer an die Begründung, es ist zu ungenau in dem, was es vermittelt. Es ist einfach zu generisch. So, das hat irgendwas miteinander zu tun. Aber was? Wem sagt das was? Wie kommt man dahin, wo man kontrolliert oder von wem man kontrolliert wird? Und alles ist irgendwie nicht einfach und nicht unbedingt klarer für Nutzende.
Okay. Wie ist denn das bei so Popover API? Also ist das dann nicht vielleicht auch da implizit mit drin verbaut? Weißt du das?
Muss man immer vorsichtig sein, über welche Variante man spricht, aber Aria Details ist da eher. Aria Details ist in gewisser Weise, finde ich, so eine Weiterentwicklung von Aria Controls mit einem sehr viel genaueren Use Case, einer klareren Story, was vermittelt wird.
Ja, stimmt, hast du auch, glaube ich, mal gesagt, ne, dass Aria Details, wir hatten nämlich, genau, das war ja das, wo wir in der allerersten Aria Glücksrad-Folge die Aria Details Elements, glaube ich, also JavaScript API, DOM API hatten. Ja. Okay. Und aber es wird von den Screenreadern grundsätzlich auch schon supported, nur irgendwie weiß keiner, was er mit den Infos irgendwie anfangen kann. So. Oder? Hab ich jetzt mal so rausgehört.
Ich dachte immer, der Support ist irgendwie komisch. Also entweder ist es, wenn es supported ist, dann ist es nicht. Ich glaube, JAWS hat es dann wieder deaktiviert, dass es nicht standardmäßig an ist oder nicht, also nicht standardmäßig signalisiert wird.
Mhm.
Aber jetzt verwechsel ich vielleicht auch Dinge.
Okay. Pavel, naja, weißt du, wir werden auf jeden Fall.
Das habe ich auch so in Erinnerung, wie du das sagst. Also JAWS hat das grundsätzlich unterstützt, dann hat es ausgeschaltet. Und NVDA hat einen offenen Ticket, wo jemand sogar eine Erstimplementierung vorgeschlagen hat, aber das wurde nie vervollständigt.
Es wäre halt super interessant, dann von den Screenreader-Leuten zu hören, warum, also welche Beweggründe die haben bei sowas, ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass es so ein bisschen wie der von mir immer noch nicht verschmerzte Verlust des Section Elements ist, ne? Dass einfach sofort so viel genutzt wurde, dass es halt einfach doch wieder nur ein Diff ist. Ja, weil alle gesagt haben, ja, ist schade, haben jetzt leider die Entwickler verbockt und es ist leider nicht mehr nützlich. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das ähnlich war. Ne? Das war das Einzige, was es gab. Und hey, cool, damit kann ich jetzt einfach sagen. Und dann weiß ja jeder Bescheid. Und dann muss ich nicht drüber nachdenken, wie ich eigentlich vermittle, dass irgendwas mit irgendwas zusammenhängt auf meiner Seite. Schmeiße ich es einfach überall drauf. Mhm. Ne? Als Entwickler. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das einfach viel zu viel da draußen rumläuft.
Ja. Ja, hat Apple ja auch mit den Listen gemacht, dass wenn die nicht auf Display-List stehen, dann werden die auch nicht mehr als, also dann verlieren die auch die List-Role. Und da muss man die irgendwie im HTML wieder drauf, explizit draufpacken, wenn man es doch haben möchte.
Sie haben es ja jetzt ein bisschen aufgeweicht letztens.
Ja, Was
ja, machen das jetzt? Ich weiß nicht, letztens ist es relativ, ne? Das wird wahrscheinlich auch schon wieder ein Jahr her sein. Aber ich glaube, Listen in Nerv-Elementen, die als die sozusagen List-Style None haben, die sind jetzt trotzdem wieder Listen in Safari. Das ist so schön. Aber was anderes finde ich, also was auch mir da immer einfällt, sind natürlich Tabellen. Also die ganzen Heuristiken, um Tabellen ignorieren zu können. Die haben wir auch letztens, hat mal jemand sich versucht daran, aus den Quellcodes alles rauszuschreiben und in die HTML, EAM reinzupacken. Das kommt aber momentan nicht wirklich vorwärts auf der Spezifikationsschiene, um einfach mal auch zu sehen, was da alles an Heuristiken läuft, wenn da so ein Browser eine triste Tabelle trifft und guckt.
Also geht es dann darum, dass früher einfach so viele Webseiten mit Tabellen gebaut wurden und man das eben dann an der Stelle einfach nicht hören wollte, weil das ja wirklich nur ein Hilfsmittel war?
Genau, ja. Also sozusagen ganz viele Heuristiken, damit man sie ignorieren kann.
Ja.
Also wenn du halt keinen Head hast, wenn du keine Header-Elemente hast, so viele sind auch positiv. Also sobald es ein Caption-Element gibt, dann ist es auf jeden Fall, muss es ja eine Tabelle sein. Ich schon denke, ich weiß ja nicht. Ja. Da gibt's der Peter hat doch letztens irgendwie sich amüsiert über das Caption-Element. Egal. Also da gibt's ja ganz lustige Spezialitäten und bestimmt auch Spezialleute, die die Hacks immer noch benutzen. Aber
ja, ich weiß noch, dass es in Vor-Flexbox-Zeiten konnte man dieses Display-Table-Caption benutzen, um ein Element quasi nach der Table irgendwie runterzusortieren, glaube ich. Genau, obwohl es eigentlich im DOM davor war. Also sowas, was man heutzutage mit Order machen könnte zum Beispiel.
Genau. Super.
Ja, naja, wir hatten ja nichts damals. Das ist auch schon lange her. Dann, Daniela, willst du noch mal drücken?
Gerne, ich probiere es mal. Ich weiß nicht, ob es schon wieder hängen geblieben ist. Aber ich drücke jetzt mal drauf. Und es tut sich leider nichts.
Nee.
Ich glaube,
hast du denn das Radio Roll, hast du das bekommen? Genau, man muss wissen, also Daniela hat gerade so, genau, also das im Wi-Fi lässt sich dieses Glücksrad nicht öffnen und auf Mobile kannst du es öffnen, aber hast du eine ganz langsame Verbindung, ne?
Ja, leider. Ah, jetzt hätte ich Aria Application Roll rausbekommen.
Ja. Aria Application Roll. Habe ich auch noch nie. Habe ich nie verwendet, habe ich auch nie das Bedürfnis gehabt, nach einer Rolle zu suchen, die aber vielleicht, nachdem ihr mir erklärt habt, was die macht.
Also ich hatte das jetzt zufällig auch gesehen auf dem Date-Picker, über den wir vorher gesprochen haben. Da habe ich mir verschiedene Implementationen, die ich online gefunden habe, angesehen. Und im Prinzip ist dieser Date-Picker, der aufgeht, halt meistens ein Modal-Dialog, wo dann auch der Fokus getrappt wird. Aber da habe ich auch Implementationen gesehen, die dann Role-Application drauf gegeben haben, weil sie eben ganz eigene Tastaturnavigation bereitstellen wollen, wie man dann dadurch spaziert sozusagen.
Ja, das ist diese Rolle eben, die den Screenreader ins Formular oder eben Application Mode, Applikationsmodus, Anwendungsmodus reinzwingt. Für den Grund eben, dass du Daniela genannt hast. Also, dass es ist erwartet, dass egal was passiert innerhalb von Application, das wird von der Applikation selbst übernommen und da gibt's eigene Tastennavigation und eigene Screenreader-Meldungen wieder zurück. Entweder weil die Elemente fokussiert werden irgendwie oder über Aria Live wird vermittelt, was gerade fokussiert ist oder über andere Wege. Ich habe jetzt in der letzten Woche die Role Application ziemlich oft erfahren, also in einer Instanz, aber ziemlich oft müsste ich einfach durch diese Implementierung kämpfen. Wir waren so, Peter Schöpp und ich, wir waren auf dem Accessibility Club Summit in Würzburg. Ich habe da auch einen Talk gegeben und das habe ich gemacht, das erste Mal in meinem Leben mit Reveal.js. Reveal.js ist ein System, dank dessen ist es möglich, aus Markdown-Dateien eine hoffentlich schön aussehende, das kann ich nicht beurteilen, aber auf jeden Fall multimediale Präsentationen darzustellen als HTML im Browser. Was für Barrierefreiheit natürlich super ist, weil man kann sich einfach im Browser die Slides anschauen, man kann sie wie typische Webseiten betrachten und da durchexplorieren. Also es gibt ja die Slide-Titel, die sind Überschriften, und dann gibt's Text und Links und Audio, Bilder, Video, Objekte, man kann alles Mögliche einbetten. Und das Problem mit Reveal.js, es ist ein super System. Das Beste, was ich gefunden habe, von das, was Pandoc unterstützt, und Pandoc ist wieder so ein Terminal-Stück Software in Kommandozeile zu betrachten, aber es gibt auch eine Webversion, so ein Mega-Konverter. Also man kann alle möglichen Textformate umwandeln. TXT auf Word, Markdown auf Präsentationen, Mathematik auf irgendwas. Und das ist sehr, sehr mächtig. Man muss einfach die richtigen Parameter und Befehle kennen. Aber ich habe mit Pandoc tatsächlich meine Markdown-Datei als Reveal.js-fertige HTML-Präsentationen exportiert. Und was Reveal.js macht, ist, es baut den Inhalt der Präsentation, also den ganzen Mechanismus, die ganze Web-App als Roll-Application. Die Gedanke war vielleicht gut oder gut gemeint, weil wir können im Formularmodus oder im Application-Modus direkt mit der Tastatur die Slides umblättern mit der Pfeiltasten. Und die werden dann auch angesagt und vorgelesen. Das Problem ist, wenn man einen Slide lesen möchte mit dem Screenreader, man muss trotzdem den Modus wieder ins Virtuelle wechseln, damit man die HTML-Struktur studieren kann. Und das kommt manchmal jedes Mal, wenn ich einen Slide neu lade, es kommt manchmal sehr zufällig, wann ich aus der Roll-Application rausgeworfen bin, also wenn mein Fokus auf Body fokussiert oder sonst was anderes, und wann nicht. Das ist mir auch während der Präsentation ein paar Mal passiert. Ich habe mit Braille-Display präsentiert, damit ich nicht Kopfhörer dran habe, wenn ich zu Menschen rede. Und ich habe gedacht, ja, okay, das geht sich aus. Ich kann einfach mit der Pfeiltasten die Slides wechseln. Und plötzlich geht das nicht. Und plötzlich gehe ich auf einen Slide zu weit. Und was ist passiert? Ja, irgendwas ist geladen und ich wurde aus dem Container rausgeworfen und irgendwas anderes wurde fokussiert. Also da muss man auch wirklich vorsichtig sein, wann und für welche Zwecke man das implementiert.
Also das heißt, dass man wirft alles an Unterstützung tendenziell über Bord, was die Screenreader einem bieten, und sagt so, ich baue alles selber, weil ich eine Vorstellung habe, wie ich das irgendwie gerne hätte, und ich will das eben eins so realisieren, wie ich mir das vorstelle. Ja.
Ja.
Ich sage mal, es ist das Canvas-Element für Aria. Ja. Hier musst du jetzt alles selber machen. Und das ist
natürlich auch viel Arbeit.
Das ist eine klare Kommunikation, anstatt irgendwie ein kompliziertes Widget-Pattern zu machen. Ist auch gut für experimentelle Dinge, natürlich. Aber es ist schon, also mit Vorsicht zu genießen. Und Reveal, das finde ich ein schönes Beispiel. Also ich kann mir gut vorstellen, ich habe es lange die Entwicklung verfolgt, weil ich es immer an der Uni lange genutzt habe. Und es ist auch ein bisschen fancy, also weil es so diese zweidimensionale Navigation hat. Man kann also die Slides so machen, dass man runtergehen kann und dann also nach unten navigieren kann, um in einem Topic weiterzumachen und dann eben auf das nächste größere Topic mit weiteren Slides, und so hat man so eine zweidimensionale Struktur, die man bauen kann. Ist alles sehr hübsch, aber Application scheint mir entweder ein Überbleibsel aus frühen Jahren zu sein oder einfach nur jemand hat nicht genug darüber nachgedacht. Wahrscheinlich, weil man nicht genug weiß, wie man solche Patterns anders umsetzen kann. Und ist vor allem heutzutage, wo man sowas hat wie, was man natürlich früher nicht hatte, wie Scroll Snapping. Ne? Also Reveal ist uralt, und wenn man halt die ganzen Effekte machte, die ganzen Animationen zwischendrin. Und Pavel, deine Slides waren übrigens sehr hübsch. Kann ich nur als Zuschauer bestätigen.
Okay.
Genau, und es gibt aber tausend Effekte mit tollen Morph-Effekten und viel Gedöns, würde der Rheinländer sagen. Und trotzdem kann man das heute einfacher machen, denke ich.
Was ich mir vorstellen kann, ist, dass es eine Abgrenzung ist, wenn man Reveal.js auf eine bestehende Seite einbettet. Also das ist tatsächlich der Fall auf der Reveal.js.com-Seite. Das ist eine Informationsseite über ein System, also das ist eine traditionelle Seite mit irgendwas generiert. Aber auf dieser Seite ist gleichzeitig eine Slideshow eingebettet. Und es ist vielleicht eine Abgrenzung zwischen die äußere Seite und das Innere, wo die Slides passieren. Und da wüsste ich auch nicht wirklich, wie man das sinnvoll implementieren kann, damit man die beide ausgrenzt. Vielleicht muss man das auch nicht ausgrenzen. Vielleicht ist es okay, wenn das einfach so ist. Eventuell in einem Rahmen oder in einem Modal oder so, aber ich weiß nicht.
Wir brauchen eine iframe-Rolle.
Stimmt. Hat das iframe irgendeine Rolle?
Nee.
Oder nein. Frames?
Ich muss gestehen, jahrelang war das ein Issue, das ich assigned hatte. In den Zeiten, in denen ARIA versucht hat, oder es das ARIA-Projekt gab, um so HTML-Äquivalenz herzustellen. Aber wir haben es dann irgendwann aufgegeben als keine sinnvolle Fragestellung. Also ein iframe mit ARIA ist einfach eine andere Kategorie. Es passt nicht in die Systematik. Aber ja, Applications, wenn man was richtig krass machen will. Also für ein Computerspiel im Browser, genau das Richtige.
Ja, stimmt, ja.
Ne? Aber alles, was auch nur annähernd dokumentenartig ist, würde ich hier die Finger von lassen.
Also im Grunde ja, wenn man auch zu Canvas greifen würde, dann kann man auch Road Application drumlegen. Mhm. Alright, ja, cool. Das war doch gut. Wer hat jetzt das jetzt gedrückt? Ich weiß es nicht mehr.
Ich war es tatsächlich.
Du warst. Dann wäre jetzt der Pavel wieder dran.
Okay. Value Max. Ich habe das Gefühl, wir haben das schon gehabt.
Ich glaube, Value Max hatten wir noch nicht.
Okay. Das ist eben
nicht, nee.
Aber ich glaube, wir hatten schon was in der Kategorie, ne?
Value Text vielleicht hatten wir.
Ja. Sonst drück noch mal. Genau, Value Max kann man sich ja irgendwie schon fast denken, was das wohl sein könnte, ne?
Mhm. Application.
Ja, vielleicht muss ich auch noch ins Glücksrad reinbasteln, dass Sachen, die in der aktuellen Session schon mal kamen, nicht noch mal kommen können.
Okay. Nochmal. Term. Row. Ist das nicht wieder abstrakt oder ist das für Definitionslisten?
Noch schlimmer.
Okay.
Es ist, also ja, es ist für die einfach das Äquivalent zum DFN, also das andere, das, wohin eine DFN-Element zeigen würde.
Mhm. Ja,
also, ja, ich bin ganz toll im Beschreiben.
Ja, DFN-Element, tatsächlich, ich habe das gar nicht auf dem Schirm. Ich kenne nur DT und DD und eben DL.
Aber die haben wir eigentlich in ARIA weggemacht.
Also es gibt keine Äquivalente für DT und DD, meinst du, oder was?
Genau. Mhm. Das sind einfach Listen.
Okay.
Und Listelemente. Es gibt noch eine Diskussion darüber, ob man noch was Spezielleres machen sollte. Ein bisschen Erweiterung. Aber zwischendrin gab es mal eine eigenständige Rolle für die Liste und für noch irgendwas. Genau, für die Liste und jeweils, also quasi und für die beiden typischen Elemente von der DL. Mhm. Aber dann wurde die Liste, also erstens waren die unglaublich lang und dann hast du einfach, es war irgendwie ein wahnsinnig langer Begriff und dann haben einfach alle gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn ein Screen wieder anfängt die ganze Zeit von, genau, Association List war, glaube ich, das Wort. Und dann Association List Item und dann Association List. Also es war, ich glaube, Erkel waren diejenigen, die gesagt haben, also bitte nicht, das ist blöd, das ist einfach eine Liste. Und
ja.
Und dann hat man eben Term, also tatsächlich, vielleicht haben wir sogar, also war damals das Fazit, dass man dann Term und Definition benutzen soll.
Mhm. Also hier ist auch im Beispiel, genau, also wir haben jetzt erwürfelt die Role Term und in dem Beispiel, aber also die kann dann wahrscheinlich nie alleine kommen. Es muss dann auch immer wahrscheinlich eine Role Definition noch dabei geben, oder? Oder vielleicht auch nicht. Und das wäre ja dann sozusagen das, was DT und DL, DD irgendwie im Paar ja auch machen.
Ja, ich erinnere mich so daran, dass es gibt so lustige, ich habe das letztens mir angeschaut in der Spezifikation und es gibt so lustige Aspekte, wie irgendwo stand was, war das denn? Da war so wirklich der Use Case war eine Testaufgabe, also in einem Test eine Aufgabe, wo du dann quasi die Definition hinschreiben sollst. Das war dann so das Beispiel. Also dann sollst du, genau, die Definition zum Term schreiben. Und das war dann die Begründung, warum das eine kein Accessible Name braucht, weil das kann ja leer sein, damit es jemand füllt und das andere doch. Und es war, also, das sind so ganz alte Dinge, die, glaube ich, auch nicht wirklich was tun in der Realität. Also,
ja.
Pavel, weißt du, ist dir das jemals untergekommen, dass dir ein Term oder eine Definition angesagt wurde? Oder gepreilt wurde?
Nein. Ich glaube, bei DT und DD, das ist immer die Frage, ob man das besser darstellen kann. Bei NVDA sieht es so aus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass DT als Liste mit einem Element angesagt wird und dann DD, also Definition, ist schon außerhalb von der Liste als quasi Erklärung für den Begriff. Aber iOS VoiceOver sagt das schon richtig an, also Begriff und Definition.
Jetzt habe ich es auch nochmal nachgeschaut, also von den HTML-Mappings, das ist ja auch sowas, ne, also logisch korrektes, ne? Aber das DFN-Element mapped auf Term. Das steht ja auch in der MDN-Seite. Ne? Weil das ist ja quasi das Element, das definiert wird. Also genau. Da hat sich HTML wahrscheinlich die falsche Abkürzung.
JOS hat dafür so spezielle Einstellungen irgendwie, dass das irgendwelche Navigation erleichtern wird. Ich muss nochmals in die Schnelleinstellungen, also in Einstellungszentrum von JOS schauen.
Ja, aber DT hat keine implizite Role, hatte ich jetzt auch hier nachgeguckt, beim DN steht hier zumindest, ja. Ja. Aber was ich aber vor einiger Zeit gelernt habe, die, also noch nicht allzu lange her allerdings, ist, dass man ja mehrere DDs zu einem DT irgendwie, also unten anhängen kann. Das war mir irgendwie lange gar nicht bewusst.
Du kannst beides haben, ne? Du kannst mehrere von beiden haben.
Ja, okay. Ja. Bei DT wusste ich es auch noch nicht. Nee.
Ja, ja, du kannst sozusagen ja, einfach Synonyme haben in einem Wörterbuch und dann haben die alle dieselbe Erklärung und umgekehrt kannst du einen Begriff haben und der hat mehrere Erklärungen oder mehrere Bedeutungen. Ne? Ein Wort kann mehrere Bedeutungen haben. Beides geht.
Ja, und die DLs werden ja auch total underused. Es muss mehr Definition Lists geben.
Das ist lustig, weil in der Aria Group gibt es immer Leute, die sagen, ne, bitte nie benutzen.
Echt?
Okay. Wirklich? Genau.
Ja.
Ich habe jetzt gerade einen Use Case für so eine Definition List gesehen im Online-Shop-Kontext und zwar im Warenkorb, wenn dann so die finale Preisaufstellung ist, wo es irgendwie sagt, Summe, der Preis, dann Rabatt, das, wo es ist quasi wie eine Tabelle, aber irgendwie nicht und das haben sie dann als Definition Liste ausprogrammiert.
Ja. Glaube ich, habe ich auch.
Ich glaube, es ist einfach, gerade diese komplexeren Varianten sind einfach schwer für assistive Technologien, also oder für die Nutzenden. Ist nicht gut kommunizierbar, was man, wo man gerade ist und was gerade der Kontext ist. So ein bisschen wie verschachtelte Tabellen oder so.
Aber hier unsere Shownotes, die auch zu dieser Folge, die werden wieder eine Definition List sein und jedes Thema, das wir jetzt hier ausgewürfelt haben, kriegt einen eigenen DT und dann die Erklärungen sind dann DDs.
Ja, ich darf mich als absoluter, also ich bin in so dem, bei meinem Hauptkunden, das Wissenschaftsverlag, und dann habe ich das tatsächlich ganz gezielt für die Architektur ausgewählt, dass alle Listen DLs sind. Mhm. Und zwar mit der Begründung, dass, und der Pavel wird mir jetzt wahrscheinlich einen überziehen, völlig zu Recht, aber im Wissenschaftsbereich sind Listen eben, da sind die Listenmarkierungen einfach extrem auch extrem wichtig zum Verständnis, weil sie eben auch ganz häufig zitiert werden, also im Kontext vorkommen. Ja, wenn man also irgendwo eine Liste hatte, dann wird eben über den Punkt 1 oder den Punkt römisch 1 oder den Punkt A, Punkt 1, Punkt römisch 2 gesprochen im Text. Und wenn dieser Kontext nicht sicher verfügbar ist in der Liste, dann ist das schwieriger. Aber das ist auch ein sehr spezieller Spezialfall.
Mhm. Das heißt, du machst dann Listen, die erstmal nur quasi aus DTs bestehen und die DDs, also die Descriptions, die folgen dann im weiteren Verlauf und nehmen immer Bezug dann auf bestimmte Listen.
Nee, ich meine, du hast einfach eine Liste, eine ganz normale Liste. Mhm. Ja, also eine numbered oder unnumbered ist ja egal. Mhm. Also numbered ist der interessantere Fall. Und das ist einfach quasi, statt einen Listmarker zu designen, hast du einfach den Listmarker als DT, weil es halt der Punkt 1 ist in der Liste, und dann das DD mit das, was normalerweise im LI stehen würde.
Okay.
Einfach deswegen, weil im restlichen Text eine Referenz auf diesen ersten Punkt der Liste kommt und dann eben diesen Listmarker benutzt. Aber wenn du auf der Liste bist, du diesen Listmarker nicht wahrnimmst unbedingt.
Ja.
Ne? Und wenn es kommt, jetzt bei einer einfachen Liste mit 1, 2, 3, 4, 5, ist das nicht das Problem, aber es gibt viel Schlimmeres.
Mhm.
Okay. Um diesen Effekt zu haben. Also wenn dann halt irgendwie Alpha 3 Sternchen irgendwas ist, ne, dann wird es halt auf einmal sehr schwierig zu wissen, welches List-Item ist das denn, wenn ich einfach nur weiß, da ist eine Liste, ich habe einen Link genommen, da stand Alpha 3 und jetzt lande ich auf eine Liste und bin irgendwie auf dem 6. von 15 Elementen. Bin ich dann richtig oder nicht? Woher weiß ich das?
Ja.
Klingt schon logisch eigentlich, das so zu strukturieren.
Ja, und es sind halt ansonsten keine bösen Listen. Ne? Es sind jetzt nicht ansonsten fiese Sachen, wie halt irgendwie, was wir gerade besprochen haben, mit mehreren DTs und mehreren DDs irgendwie, sondern es sind halt einfach nur Listen. Mhm. Ist der Pavel? Pavel, bist du noch da?
Ja, ich habe nur zugehört.
Wie schlimm ist das, was ich beschrieben habe?
Ja, ich habe, in das, was ich studiert habe, ist es mir nicht vorgekommen. Aber ist wahrscheinlich eh logisch, wobei bei jeder Art von Referenzen, was ich als End-User am liebsten sehen würde, sind eben Links. Also Same-Page-Links-Anchors.
Ja, das sind sie auch. Also,
okay.
Also normalerweise, ja.
Mhm. Genau.
Aber selbst da ist ja schon die Assoziation, also manchmal unklar. Und
ja, kann ich mir vorstellen. Aber ich habe diese Implementierung noch nie gesehen.
Dann muss der Peter uns später nochmal verraten, im Internet uns mal durchwühlen müssen.
Gibt es das in Wikipedia irgendwo zum Beispiel?
In der Wikipedia macht ja Wiki-Markup. Ich weiß nicht genau, wie das aussieht.
Mhm.
Da gibt es bestimmt Definition-Lists. Weil Enzyklopädie, aber und Wikipedia liebt ja Listen und Listen von Listen und Listen von Listen von Listen.
Ja. Da gibt es schon komplexe Media-Wiki-Syntax, um das alles irgendwie einzugeben. Okay, möchte noch jemand drücken? Ich weiß gar nicht, ich habe mal wieder vergessen, wer zuletzt dran war.
Ich war der Letzte.
Du hast noch gar nicht gedrückt, Chip. Oder?
Ich habe am Anfang einmal gedrückt, aber ihr seid Gäste, ich habe schon so viel hier diesen Knopf gedrückt in den letzten 712.
Dann glaube ich, bin ich dran. Ich drücke. Oh. Genau. Eine Rolle, die man nicht mehr braucht. Die Dialogue Role wird bei mir angezeigt.
Ja. Ja, die brauchen wir nicht mehr, weil wir jetzt ein Element dafür haben, ne? könnte man das trotzdem vielleicht irgendwo brauchen, wo man irgendwie, wenn man vielleicht das Dialogelement in seiner Art und Weise nicht haben will, weil man das irgendwie zu viel entstylen müsste oder so und dann lieber dann den Weg geht?
Also ich hatte letztens eine Situation, wo ich überlegt habe, ob ich es dann doch als Aria machen soll. Und zwar war das im Wesentlichen so eine Navigationskomponente. Und die sollte halt eigentlich immer modal sein. Aber dann kam irgendwie, ach nee, aber manchmal hätten wir sie einfach gerne so auf der Seite, wenn halt irgendwie sehr, sehr großes Display. Und dann kannst du natürlich den Dialog machen, also den kannst du natürlich einfach öffnen.
Mhm.
Und dann ist mir aufgefallen, und dann habe ich auch bei NVDA nachgefragt, NVDA lässt den trotzdem quasi kollabiert, wenn man vorbeikommt. Also man kommt dann nicht in den Content rein, wenn man nicht die Tastenkombination drückt, um in den Dialog zu gehen. Sondern der wird dann schön, ich meine, insofern ist es sehr schön, so WCAG-mäßig Skip Content Chunks, ne? Mhm. Repeated Content, weil du einfach dran vorbeigehst, aber ich fand das ein bisschen irritierend und das hat auch kein anderer Screen wieder so gemacht. Aber die NVDA-Leute haben dann gesagt, nee, das wollen wir so. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich nochmal drüber nachdenken, ob das die richtige Lösung ist an der Stelle. Das, genau. Ja.
Wenn man Roll-Dialog hat, wozu braucht man immer noch zusätzlich Aria Modal? Und das habe ich auch heute bei einer Implementierung gesehen.
Also das Dialog-Element, das kennt ja zwei Modi, also den Modal-Modus und den Non-Modal-Modus. Vielleicht einfach um das auch.
Das ist das Äquivalent, genau. Ja. Also das ist natürlich älter als das Dialog-Element, aber genau, um den modalen und den nicht-modalen Use Case abzudecken. Der ist halt meistens eher visuell unterscheidbar, würde ich mal behaupten, oder?
Das ist die Frage, was vermittelt Aria Modal? Weil das baut keine Logik dazu, dass zum Beispiel der Dialog nicht zu verlassen ist oder sonst irgendwie.
Hm.
Aber was vermittelt dann Aria Modal so speziell? Oder wie modifiziert das Verhalten des Screenreaders? Oder wie sollte das im Prinzip machen?
Aber ist es dann nicht vielleicht wie bei vielen ARIA-Geschichten, dass es erstmal nur so ein Versprechen ist, dass etwas auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert und man es dann aber zu Fuß halt implementieren muss? Also Fokus-Tracking und so. Oder hier nennt sich das dieses Roving-Tab-Index oder so.
Wahrscheinlich schon, aber dann musst
du. Also, eigentlich solltest du dir schon sagen, dass quasi du gefangen bist in dem Dialog. Nur kann das Aria halt nicht. Was eine gute Motivation war, damit man Dialog als Element bekam, dass das ein bisschen besser konnte.
Mhm.
Ich weiß, es gab uralte Diskussionen, also uralt schon, also aus meiner Perspektive, also ein paar Jahre her, bestimmt 5 Jahre her, darüber, ob der Browser vielleicht das ermöglichen sollte, dass man den modalen Dialog mit Aria komplett capturen kann und sogar nicht mehr in den Browser Chrome kommt. Ne? Also wie so ein altes Alert-Ding.
Mhm.
Das wurde aber letztlich verworfen, aus guten Gründen, denke ich. Aber das sollte letztlich, glaube ich, soll das einfach der Gedanke sein. Da ist vielleicht noch was, aber ich lasse dich da jetzt erstmal nicht hin. Das war natürlich früher alles so wahnsinnig kompliziert, bevor man Inert und sowas hatte und halt Dialog hatte.
Okay.
Deswegen haben es die meisten falsch gemacht und dann anschließend haben sie Aria Hidden auf dem Body gelassen oder halt Aria Hidden auf dem Body gemacht und dann war der Dialog da drin und dann haben die Browser angefangen, das zu ignorieren und das hat dann auch wieder nicht gebracht und so weiter.
Mhm. Aber wo du gerade von Inert sprichst, also ich finde ja immer noch schade, dass das Inert so ist, dass man nicht sozusagen Dinge im DOM dann wieder sozusagen freistanzen kann. Also wenn man so das Inert irgendwo auf dem Root legt, weil man eigentlich fast alles disablen möchte, aber dass man dann eben nicht die Möglichkeit hat, das aufzuheben irgendwo weiter unten im Tree. Also man muss dann schon gucken, dass man Dinge nicht da reinpackt und eher irgendwie dann parallel einhängt oder so. Das, finde ich, macht das so ein bisschen sperrig in der Nutzung. Genau, es geht ja bei so hier Pointer-Events.
Das ist ein bisschen wie bei Aria Hidden, ne? Also an sich.
Kann man auch nicht aufheben dann, ne?
Nee.
Ja.
In dein, also ich meine, also mir ist letztens aufgefallen, dass es so zwei Pull-Requests gibt, die seit Jahren eigentlich fertig sind, aber nicht gemerged sind in die Aria-Spezifikation rund um Aria Hidden, um das eben offiziell zu erklären. Zum Beispiel, dass Aria Hidden auf dem Body ignoriert wird heutzutage. Und eben das, was passiert, wenn du halt, insbesondere wenn du ein Focusable Element hast in deinem Aria Hidden, was dann eben passiert, damit das eben einfach klarer dokumentiert ist, was da für eine Fehlerkorrektur stattfindet. Und dass die User Agents relativ frei sind darin, das irgendwie zu reparieren, wenn du sowas machst. Und das kann man natürlich auch bösartig verwenden und sagen, cool, ich mache einfach alles Aria Hidden und dann setze ich meine Form da rein und dann kriegen die nur die Form zu sehen. Und so, weil das halt gerade so rauskommt, aber.
Ja, der Chrome gibt ja mal eine Meldung dann aus, wenn man irgendwie Aria Hidden auf was setzt, wo eben noch der Fokus auf einem Element drin sitzt.
Das stimmt. Das ist eine Sache, die aus diesen Diskussionen rauskam. Das fand ich ganz toll und ich wünschte, wir hätten mehr davon und mehr solcher Hinweise. Gerade bei so diesen ganzen Conflict Resolution Sachen in Aria. Also Manuel Matusovic, der hatte letztens mal so einen Post über Role Presentation und dass das nicht so funktioniert, Bildern, wie man denkt. Und das hängt alles eben mit diesen ganzen potenziellen Konflikten zusammen, die dann einfach, also wo die Aria-Spezifikation eigentlich einen eigenen Bereich hat, ein eigenes Kapitel, möchte ich fast sagen, hat, wo sie erklärt, wann das alles wieder verworfen wird, weil du, liebe Entwickler, etwas falsch gemacht hast. Und das wird halt, das ist nicht so einfach. Aber einfach nur aus der Not, weil die Leute das falsch benutzen, entstanden.
Ja, habe ich auch mal rausgesucht hier den, ich glaube, da ging es ja um die SVGs, ne? Tipp ich mal. Da hat er das nochmal erklärt. Genau, warum da so ein Role-Presentation drauf nicht reicht, um, also, oder unter Umständen nicht reicht, um das aus dem Access oder aus Screenreadern rauszuhalten. Ja, cool. Ich glaube, dann haben wir drei Runden gedreht, oder? Meine ich? Allesamt. Also, genau. Ich nur das erste. Und haben eine gute Stunde wieder voll. Das war doch super. Ich finde gut, dass wir jetzt ganz viele Roles haben. Nicht nur in Aria-Attributen die ganze Zeit uns bewegen müssen.
Ja, gefällt mir auch gut.
Ja, das
hast auch du eigentlich, wo hast du die her? Hast du nur die aus der Spezifikation oder hast du auch die?
Nee, ich habe weiter in MDN, weil was ich an MDN gut finde, ist, dass ich dann auch direkt auf die MDN-Seite verlinken kann. Ja. Also es ist ja immer so, dass man hier auf die Dinger klicken kann und dann kriegt man die MDN-Seite. Aber die haben, also es vorher hatte ich die MDN-Kompatibilitätsdaten. Die liegen so als so ein riesen JSON vor, also ich glaube so ein 2,6 MB JSON. Und da bin ich dann irgendwie einfach rein und habe mir dann so die Sachen da rausgegriffen. Aber bei Accessibility war das eben leider ein bisschen spärlich. Da gab es eben immer nur die DOM-Methoden von den Aria-Attributen. Genau, dann habe ich halt geguckt und ich habe jetzt tatsächlich also die Docs genommen und die Docs, die gehe ich dann durch. In den verschiedenen Sektionen gehen die Markdown-Dateien, dann sind da so Front-Matter-Abschnitte, die hole ich mir raus und dann baue ich mir ein JSON aus all dem. Und dieses JSON wird dann wiederum gebundelt in diese Svelte-App, die wir hier bedienen. Genau. Aber ja, super, geht gut.
Dann frage ich mich, weil ich gerade mal gesucht habe, da fehlen dann nämlich noch ein paar, die, glaube ich, nicht bei MDN drin sind.
Das ist gut möglich, ja. Also du kannst, wenn du das Glücksrad lädst und dann die Browserkonsole öffnest, dann kriegst du quasi alles ausgegeben, was da an Einträgen vorhanden ist. Da kannst du mal gucken, ob da wirklich, also ob alles da drin ist. Ja. Genau, aber ich fand's Und mir reicht das jetzt vorerst. Genau.
Dann, nein, super, ist ja auch eher ein Defizit von MDN. Also es gibt, ja. Also ich komme nur drauf, es gibt diese zwei Child-Specifications von ARIA, die Module okay. sind und so als Modul konzipiert sind. Und genau. Die sind nicht wirklich relevant und nicht wirklich wichtig. Aber
okay.
lustig, ja. wenn man drauf stößt.
Okay. Genau, ist ja dann schon gut, ist ja gut, wenn wir dann Sachen haben, die relevant sind für unsere tägliche Arbeit, nicht nur akademisch. Ja, prima. Dann vielen Dank. Ich habe viel gelernt, mir hat Spaß gemacht.
Ja, aber wie immer ein netter Austausch.
Finde ich auch. Mit vielen netten Beispielen und irgendwie neue Spezifikationen, die wir auch dazu lernen. Wir haben das erste Mal die abstrakte Rollen bekommen. Das ist auch schönes im Mix.
Ja. Ja. Ja, auch nie davon gehört.
Das nächste Mal machen wir noch die geheimen Rollen.
Ich bin schon gespannt, ja.
Cool.
War genau. sehr cool. Vielen Dank.
Packen wir alles in die Shownotes und genau, vielleicht, naja, ich glaube, wahrscheinlich sind die Videos vom Accessibility Club Summit noch nicht raus, dann könnte man die auch noch verlinken. Da hat ja der Pavel auch einen Vortrag gemacht, haben wir ja gerade drüber gesprochen, mit Reveal.js, benutze ich übrigens auch immer sehr gerne. Ja, genau, ich glaube, also die Folge hier kommt, glaube ich, kommt jetzt schon nächste Woche raus, unser Backlog ist sehr relativ klein, deswegen geht das jetzt sehr schnell und wahrscheinlich ist der Yoshi von da nicht schnell genug, um das alles zu publizieren. Genau, aber vielleicht tragen wir das einfach dann nach. Euch eine schöne Woche. Vielen, vielen Dank. Und da müssen wir im Anschluss vielleicht noch den Termin fürs nächste Mal noch auswürfeln. Das klappt ja immer ganz gut, wenn wir das so direkt machen. Alright.
Perfekt.
Dann, genau, an die Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Hören. Liked alles und wenn ihr Feedback habt, dann schickt das doch gerne an einen der verschiedenen auf unserer Webseite verlinkten Feedback-Kanäle. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.